Liebe Känguru-Hörerinnen, Zuhörerinnen, wir begrüßen euch zu einer neuen Känguru-Podcast-Folge. Heute wieder mit im Boot meine wunderbare Kollegin, die Daniela Demmer. Und
Und die Golli, Golroch Ismaili ist auch da. Hallo. Und wir
genau,
haben
und
wieder
wir
einen
haben,
tollen Gast heute.
genau, und zwar haben wir Maren Sturni da, Buchautorin, Podcasterin. Und Maren betreibt wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit zum Thema Diabetes Typ 1. Was, glaube ich, auch ganz nötig ist. Hallo Maren.
Hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Ganz toll.
Hallo, liebe
Schön.
Maren.
Genau, weil Diabetes mellitus ist nämlich die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Jährlich erkranken knapp 4000 Kinder und Jugendliche neu an Diabetes Typ 1. Das war mir jetzt zum Beispiel ganz neu. Maren, da kannst du uns sicherlich was zu sagen.
Ja, genau. Vielen Dank, wie gesagt, erstmal für die Einladung. Meine Tochter hat vor 4 Jahren Diabetes Typ 1 diagnostiziert bekommen. Sie war 6 Jahre alt. Es war kurz vor den Sommerferien, kurz vor der Einschulung. Und ich war so ein bisschen platt von dieser Diagnose, weil ich bis dahin dachte, Diabetes Typ 1 ist eine Erbkrankheit, die uns gar nicht betreffen kann. Und habe das Thema also weder irgendwie ernst genommen noch mich dafür interessiert. Habe dann allerdings erfahren, dass Diabetes Typ 1 die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen ist, weltweit und auch in Deutschland. Wir haben in Deutschland ungefähr 8 Millionen Menschen mit Diabetes, also alle Typen. Da ist dann auch der Diabetes Typ 2 dabei, der so eher derjenige ist, der in der Bevölkerung so als Altersdiabetes bekannt ist, den man halt bekommt. Da spielt auch viel Genetik die Rolle, das wissen auch viele nicht, aber den bekommt man halt eben auch, wenn man sich schlecht ernährt oder nicht genug bewegt oder sowas. Und der Diabetes Typ 2, das sind die meisten von diesen 8 Millionen, deshalb kennt man da in der Regel auch jemanden. Und Diabetes Typ 1 sind davon, von den 8 Millionen, nur ungefähr 400.000. Und von denen circa 32.500, Tendenz steigend, Kinder und Jugendliche, die das haben. Und somit ist es die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen, die es gibt. Und die gibt es jetzt auch bei uns in der Familie.
Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also nochmal, bevor wir auf deine Familie zu sprechen kommen, was natürlich jetzt, also meine erste Frage wäre natürlich, wie habt ihr es gemerkt? Aber was ich gerne noch sagen möchte, ist, als Golly mir sagte, was das Thema unseres Podcasts ist, habe ich gesagt, Diabetes Typ 1, noch nie gehört, voll das Randgruppending irgendwie, ob das irgendwen interessiert. Und dann haben wir angefangen, uns mal so ein bisschen einzulesen, die Golly und ich. Und ich dachte, oh krass, oh wow, das muss man unbedingt irgendwie auf dem Schirm haben, wenn man Kinder hat, weil da schließt sich dann jetzt die Frage an, wie habt ihr es gemerkt? Wie ist das aufgefallen bei deiner Tochter?
Also man sollte es auf dem Zettel haben. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich heute mit euch drüber sprechen darf. Denn wir hatten es nicht auf dem Zettel. Und viele Ärzte, leider auch viele Kinderärzte, haben es nicht auf dem Zettel. Und dann kommt es zu Fehldiagnosen. Die Kinder werden zum Teil einfach mit einer Grippe oder mit einem Virus, oder mit einem Magen-Darm wieder nach Hause geschickt, obwohl sie den Diabetes Typ 1 schon in sich tragen. Und bei uns hat diese Geschichte auf der Intensivstation geendet, auf der Notaufnahme, und 12 Stunden später wäre unsere Tochter tot gewesen. Also man hätte ihr nicht mehr helfen können, so die Aussage der Ärzte. Und die Symptome sind im Prinzip erstmal auch leicht zu übersehen. Nur wenn sie in dieser Häufung vorkommen, sollten alle Eltern bitte, bitte aufmerksam sein und das doch mal überprüfen lassen und mal den Blutzucker messen lassen beim Arzt. Und zwar ist es zum einen eine ganz starke Erschöpfung, also so eine übermäßige Erschöpfung. Die hatte ich bei uns damals auf das Schuljahresende geschoben, und so ein bisschen auch meine Tochter ist auch gerade so ein bisschen bockig, wenn sie jetzt sagt, sie will kein Fahrrad fahren und nicht zum Ballett. So ein Bockfaktor gekoppelt mit so einer Schulendjahresmüdigkeit. Also das habe ich nicht sonderlich ernst genommen. Kann man auch mal übersehen so, ne? Und mal so denken, das Kind stellt sich an. Dann ein übermäßiger Durst, aber ein wirklich übermäßiger Durst. Also zum Teil trinken Kinder, die den Diabetes schon haben und noch nicht diagnostiziert sind, bis zu 9 Liter am Tag. Also wirklich extrem viel. Also das fällt dann schon auf. Bei uns waren allerdings über 40 Grad und ich Ja, also ob das jetzt 4, 3, 4 oder 9 Liter sind, da habe ich dann auch nicht so aufgepasst, ehrlich gesagt. Und die Hitze, es war immer alles die Hitze. Das führt natürlich zu einem übermäßigen Harndrang. Das heißt, es ständiger auf Toilette gehen. Kinder, die klein sind, es werden ja auch Kinder diagnostiziert, die noch Windeln tragen. Da ist ständig die Windel nass, aber wirklich ständig. Und das ist dann schon sehr auffällig. Dieser Harndrang war mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Meine Tochter hat das Symptom jetzt nicht so stark gehabt und geht ja auch schon alleine auf Toilette, hat mir das im Zweifel auch nicht gesagt. Und es war jetzt nicht so übermäßig, dass sie alle 2 Minuten gesagt hat, Mama, ich muss noch mal auf Toilette, ich muss noch mal auf Toilette. Und das vierte Symptom, was wir ganz stark hatten, ist eine starke Gewichtsabnahme. Meine Tochter hat nicht wirklich viel gewogen und war dann nur noch Haut und Knochen. Also wenn man als Kind so um die 17, 18, 19 Kilo dann 4 Kilo abnimmt, das merkt man schon. Und ich habe gedacht so, wow, die ist aber dünn. Sie hat aber immer eigentlich schon so Phasen gehabt, wenn sie so vor so einem Wachstumsschub hat sie viel gegessen und dann ist sie gewachsen und dann hat sie auch mal wieder fast nichts gegessen. Also ich kannte das quasi aus ihrer Kindheit schon und habe mir da nicht viel Gedanken gemacht. Ich habe nur gedacht, diesmal ist schon heftig. Und diese Sachen zusammen, wenn die aufkommen, also die Erschöpfung, der Durst, der Harndrang und die Gewichtsabnahme, das sind 4 ganz, ganz klassische Symptome für Diabetes Typ 1, dann sollte man das unbedingt also prüfen lassen von einem Arzt oder auch in der Apotheke kann man so einen Blutzuckertest machen und dann weiß man halt mehr. Und bei uns kam dann noch das Übergeben dazu. Ich habe gedacht, oh Mensch, jetzt kriegt die schon wieder hier den Sommervirus aus dem Kindergarten, ist ja auch ätzend. Und dieses Übergeben führte dann letztlich dazu, dass wir dann auch in die Notaufnahme gefahren sind, weil sie im Prinzip sich übergeben hat und dann nicht mehr sich übergeben hat. Das ist ja für eine Mutter dann immer, wenn dann der erste Teller Nudeln schon wieder drin bleibt, denkt man, jetzt ist gut. Und danach ging das Übergeben wieder los. Und habe ich gesagt, nee, jetzt passt das nicht mehr. Und dann sind wir in die Notaufnahme und ihr Blutzuckerwert, also ein normaler Blutzuckerwert, liegt in einem Korridor zwischen 70 oder 80 Milligramm pro Deziliter und 180 Milligramm pro Deziliter. Und ihrer war bei über 900. Und da sind andere schon, ich will nicht sagen tot, aber also das ist schon extrem kritisch für den Stoffwechsel. Und sie war, das führt dazu, dass diese Menschen oder Kinder komplett dehydrieren, weil im Zucker viel zu viel Blut ist und dann findet diese Osmose statt, dass die ganzen Zellen das Wasser rausspülen ins Blut rein, um das Blut zu verdünnen mit dem ganzen Wasser. Und dadurch haben die Zellen kein Wasser mehr. Es kommt zu einer extremen Dehydrierung und also ihr Gehirn zum Beispiel lag schon nur noch trocken eigentlich im Kopf drin. Und deshalb ist es auch lebensgefährlich, wenn man das nicht erkennt. Und bei uns ist jetzt die Diagnose noch relativ gut, aber auf der Welt gibt es jährlich viele Menschen, die sterben, weil sie entweder nicht diagnostiziert werden und an dieser dann findenden sozusagen, das lautet Ketoazidose, das ist eine Übersäuerung im Blut, auch sterben, oder weil sie eben diagnostiziert sind und kein Insulin bekommen, was dann notwendig ist, um zu überleben. Und das ist schon was, was eigentlich ja viele Menschen halt nicht wissen.
Ist das denn so exotisch, sage ich mal, noch auf dem Radar der Ärztinnenschaft, dass da man vielleicht erstmal im ersten Moment gar nicht drauf auf die Idee kommt, das könnte Diabetes Typ 1 sein? Oder wenn ein Kind dann zum Arzt kommt und solche Symptome zeigt, dass dann automatisch so ein Test auch gemacht wird? Oder muss man da als Eltern drauf bestehen und sagen, hey, ich möchte gerne, dass mein Kind jetzt auf Diabetes Typ 1 auch gecheckt wird.
Also ich bin auch mit meiner Tochter zusammen ziemlich aktiv, auch in den sozialen Medien. Also wir gehen da mit dem Diabetesblümchen an den Start und haben da viel Kontakt zu Eltern und anderen Familien. Und ich höre immer wieder, dass der Arzt es nicht erkannt hat, dass der Kinderarzt es nicht erkannt hat. Ich höre auch, der Arzt hat sofort erkannt und hat sofort gehandelt. Und es gibt einfach diese beiden Ausprägungen da. Und Kinderärzte haben ja nun viel auf dem Zettel und oft auch Stress und dann hast du irgendeine Viruswelle und dann sind die auch wirklich dicht. Und die U-Untersuchungen sind auch immer auf Anschlag. Es ist eigentlich immer viel auf Anschlag, wie bei allen Ärzten. Ich finde, es wird gerade besser, aber es ist trotzdem noch so, dass ich immer das Gefühl habe, die haben echt viel auf dem Zettel. Und da fällt dann vielleicht so ein Diabetes mal hinten runter, weil es eben, es sind 32.000 Kinder in Deutschland, das ist nicht wenig. Und wie gesagt, das ist die häufigste Stoffwechselerkrankung. Aber dennoch ist es natürlich absolut gesehen nicht so, dass jeder Arzt damit schon mal in Kontakt gekommen ist. Und deshalb hilft es auf jeden Fall, wenn die Eltern das auf dem Schirm haben. Wir sagen aber ganz klar, es muss ärzteseitig kommen. Und wir sind auch dafür, das Thema in die U-Untersuchung mit aufzunehmen, obligatorisch. Weil wir sagen, dass man nicht erwarten kann, dass die Eltern dieses Thema auf dem Zettel haben. Es hilft, wenn es die Eltern auf dem Zettel haben und auch Erzieher zum Beispiel und Grundschullehrer, da passiert es dann häufig, dass diese Kinder auch auffällig sind kurz vor der Diagnose. Und es würde helfen, wenn mehr Leute einfach in der Bevölkerung darüber Bescheid wissen. Aber letztlich muss es aus unserer Sicht ärzteseitig getrieben werden und auch angesprochen werden. Und natürlich müssen die Symptome, wenn jemand kommt mit den Symptomen, auch klar zugeordnet werden, ärzteseitig. Und das passiert zumindest aus der Erfahrung, die ich mit der Community und in der Community gemacht habe, noch nicht zielsicher und immer und nicht zuverlässig.
Also die Zahl der an Diabetes 2 erkrankten Kindern steigt ja auch, obwohl die jetzt, ich glaube, bis 12 oder so auch gar nicht so hoch ist oder im jugendlichen Alter so hoch ist wie bei Diabetes 1. Da weiß man ja, ne, Bewegungsmangel, falsche Ernährung und so, woher das kommen kann. Aber was sind denn die Gründe für die Diabetes 1? Also gibt es da auch präventiv Dinge, die man als Eltern tun kann?
Das ist eine gute Frage. Ich würde ganz gerne eine Sache zur Statistik sagen. Da klären wir nämlich auch gerade auf, was Genetik angeht. Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, die also einfach so in Anführungsstrichen vom Himmel fällt erstmal, ohne dass man erkennt, dass es da eine großartige Ursache gibt. Diese Menschen, die mit Diabetes Typ 1 diagnostiziert werden, sind im Prinzip erstmal relativ überrascht davon. Und es sind im Prinzip 10% der Neuzugänge haben den Diabetes Typ 1 in der direkten Verwandtschaft. Und ansonsten ist es aber eher so, dass man noch forscht, wo das Ganze herkommt. Man sagt, andere Autoimmunerkrankungen spielen auch eine Rolle. Also zum Beispiel eine chronische Hauterkrankung, sowas wie Vitiligo oder irgend sowas. Das kann auch dazu führen, dass einfach das autoimmune System schon anders anspringt auf diese Themen. Und man ist relativ überzeugt davon, dass allgemein Autoimmunerkrankungen in der Familie dazu führen, dass auch ein Diabetes Typ 1 wahrscheinlicher wird, den zu entwickeln. Und beim Diabetes Typ 2 sagen ja viele Mensch, das ist nur, weil du schlecht gegessen hast und dich nicht bewegt hast. Aber, und jetzt werdet ihr euch wundern, denn ich habe mich auch gewundert über die Zahl, beim Diabetes Typ 2 ist es so, wenn ein Elternteil Diabetes Typ 2 schon hat, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln, bei 40%. Wenn beide Elternteile Diabetes Typ 2 haben, ist die Wahrscheinlichkeit, selbst einen Diabetes Typ 2 zu bekommen, bei 80%. Und das ist natürlich eine Zahl, die eigentlich keiner auf dem Zettel hat, weil jeder sagt immer, dass sich diese Personen schlecht ernährt haben und nicht bewegt haben. Aber jetzt gibt es Menschen, die ernähren sich ihr ganzes Leben schlecht und bewegen sich nicht und bekommen keinen Diabetes Typ 2. Und dann gibt es die, die eigentlich fast das Gefühl haben, sie machen gar nicht so viel verkehrt und die entwickeln den Diabetes Typ 2. Und die werden halt auch extrem stigmatisiert, ne? Also die können zum Teil fast gar nichts dafür und machen nur so ein bisschen wenig Bewegung und essen vielleicht nicht hundertprozentig immer nur Salat und die bekommen das und die anderen bekommen das halt nicht. Und das ist halt auch massiv unfair, dann halt immer zu sagen, dass das nur an der Bewegung und an der Ernährung liegt, weil hier ganz, ganz starker genetischer Faktor auch dabei ist.
Da würde ich gern direkt eine Frage zwischenschieben. Schwangerschaftsdiabetes, ne, das ist ja irgendwie gerade für Mütter ein Thema, diese ganzen Tests, die da gemacht werden und so. Was ist damit? Also wenn Mütter Schwangerschaftsdiabetes in der Schwangerschaft hatten und danach dann aber nicht mehr? Also sind da die Kinder dann auch? Ah, kennst du,
Ja,
okay.
also da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut mit aus. Das ist ein Feld, das jetzt nicht so in meinen Zuständigkeitsbereich fällt. Aber also ich müsste jetzt lügen. Also ich habe jetzt nicht im Kopf, dass ein Schwangerschaftsdiabetes automatisch dazu führt, dass das Kind eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, einen eigenen Diabetes zu entwickeln. Aber das ist meine Vermutung. Da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen.
Eine Frage habe ich. Bei euch war das ja, also um nochmal auf eure Familiengeschichte auch zurückzugucken, bei euch war das ja dann wirklich echt richtig lebensgefährlich, die Situation. Wann kann man denn sinnvoll, ich sag mal, so einen Check machen lassen? Ist mein Kind gefährdet, einen Diabetes Typ 1 zu entwickeln, ja oder nein? Also wann schlagen die Tests an, um es auf den Punkt zu bringen?
Also zunächst mal nochmal, es ist halt eine Autoimmunerkrankung und das Problem ist, dass in der Bauchspeicheldrüse die Zellen, die für die Insulinproduktion zuständig sind, das sind die Beta-Zellen, dass die kein Insulin mehr produzieren, weil andere Zellen im Körper die als schädlich eliminieren. Also das ist erstmal das Grundproblem. Also es findet eine autoimmune Reaktion statt, wo quasi das eigene Immunsystem diese Zellen killt. Und das ist ein schleichender Prozess und da findet man bestimmte Werte im Blut, die im Prinzip erkannt werden können. Und die Forschung sagt immer, ich arbeite viel mit dem Helmholtz-Institut in München zusammen. Die sind da also auch Vorreiter, was diese ganze Forschung angeht, auch weltweit. Die Forschung sagt, dass man so im Alter von 5 Jahren ungefähr, dass man da eigentlich die meisten Kinder erwischt, die im Prinzip so eine Prädisposition, nennt man das, haben für den Diabetes Typ 1. Und es werden in Bayern, in Niedersachsen, und in noch einem anderen Bundesland werden solche Tests auch angeboten, dass die Eltern dorthin gehen können und diese Tests machen können. Es ist noch nicht bundesweit so, aber in diesen 3 Bundesländern sind es, werden eben diese Tests schon angeboten und Eltern auch dazu ermutigt, diese Tests zu machen. Denn wenn man den Diabetes Typ 1 frühzeitig erkennt mit so einem Test, das ist nur ein ganz bisschen Blut, was man braucht gar nicht viel, dann kann man auch schon bevor der jetzt ausbricht, im Prinzip dafür sorgen, dass es ein ganz langsamer Schritt in das Leben mit Diabetes ist. Und dann kann man auch heutzutage schon, also die Eltern darauf vorbereiten, die Kinder darauf vorbereiten. Denn wenn das diagnostiziert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Diabetes kommt, 100% derzeit. Also das ist nicht vermeidbar. Aber man kann es halt erkennen frühzeitig, bevor er ausbricht, weil eben im Körper im Prinzip das Ganze schon angelegt ist und das kann man detektieren.
Was für Konsequenzen hat das denn? Ich meine, du hast auch das Buch geschrieben, Rock Around the Clock, ne? Übrigens ein sehr, sehr cooler Titel, finde ich, für ein Diabetesbuch. Genau, und das beschreibst du da ja auch, ne? Also da beschreibst du ja das, glaube ich, auch sehr persönlich, ne? Aber was für Auswirkungen hat denn diese Diagnose jetzt auf eure Familie gehabt?
Ja, also das Buch Rock Around the Clock ist komplett in Eigenregie entstanden, weil ich irgendwann gedacht habe, ich habe jetzt so viel erlebt nach der Diagnose, ich möchte das mit anderen Familien teilen und möchte ihnen auch Mut machen, dass es einen Weg gibt in die Akzeptanz mit dem Diabetes und habe halt sehr emotional geschrieben, wie es uns am Anfang gegangen ist, wie wir unter Wasser waren, wie schwierig das Ganze war, in den Alltag zu integrieren. Und gibt da ganz, 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 ganz viele Tipps, wie man auch in der Grundschule damit umgeht und mit den Großeltern in der Betreuung, hohe Blutzuckerwerte, niedrige Blutzuckerwerte, was man tun kann. Und im Prinzip, ja, also die Diagnose bedeutet dann erstmal, dass man Bescheid weiß. Das ist erstmal oft auch eine Erleichterung, weil man endlich weiß, was es ist. Aber es bedeutet dann ab dem Tag der Diagnose auch, dass man täglich Insulin spritzt, mehrfach, weil diese Beta-Zellen halt gar kein Insulin mehr produzieren. Beim Diabetes Typ 2 ist es so, dass das Insulin zwar produziert wird, aber nicht mehr effizient in die Zellen kommen, kommt. Und beim Diabetes Typ 1 ist es so, dass man einfach einen absoluten Insulinmangel hat und der muss ausgeglichen werden, indem man zu jeder Mahlzeit und auch zwischendurch, wenn der Blutzuckerwert zu hoch ist, Insulin spritzt. Das passiert heutzutage schon viel mit Insulinpumpen, die im Prinzip 24/7 am Kind dran sind, meistens mit so einem Gürtel oder in die Hosentasche gesteckt, wie auch immer man diese Insulinpumpe halt an den Körper bekommt. Und die geben automatisch schon Insulin ab. Also man drückt dann auf den Knopf, man gibt ein, wie viel Insulin man braucht und dann wird das Insulin abgegeben. Das ist über einen Katheter mit dem Kind verbunden oder auch mit Erwachsenen. Die haben das auch immer mehr, weil einfach die Technik sehr gut ist und versorgt den Körper mit Insulin. Aber es führt halt dazu, dass man jedes Essen vorher, also man kann nicht mehr spontan essen, weil man immer vorher überlegen muss, wie viel Kohlenhydrate sind jetzt eigentlich in dem Essen drin. Und man muss erstmal lernen, was hat eigentlich Kohlenhydrate. Und wenn ich sie dann bei einer Freundin habe und dann wird gesagt, nur wir essen gar keinen Zucker, wir essen nur Brot und wir essen Kartoffeln und das ist doch alles unkompliziert. Also man muss erstmal lernen, dass in Brot natürlich durch das Mehl Kohlenhydrate drin sind. Kartoffeln haben auch Kohlenhydrate, Reis hat Kohlenhydrate. Es ist in ganz vielen Dingen, Ketchup hat Kohlenhydrate, weil Zucker drin ist. In ganz vielen Lebensmitteln sind Kohlenhydrate drin. Und diese Umstellung erstmal zu verstehen, wo eigentlich überall Kohlenhydrate drin sind, und das auch der Umwelt zu erklären und dann die richtige Insulinmenge dafür zu spritzen. Das ist halt auch wirklich aus meiner Sicht, ich finde immer schon akademisch. Und viele sind davon extrem überfordert, fallen dann in ein ganz tiefes Loch. Und es ist ganz schwer, aus diesem Loch wieder rauszukrabbeln. Ich weiß nicht, ob ihr die 5 Phasen der Akzeptanz kennt. Und wenn man die durchschreitet, also ich kannte die nicht und lehre das heute auch im Prinzip in meinen Vorträgen, damit einfach die Leute besser verstehen, wo sie stehen in ihrem Diabetes. Und ganz viele Menschen hängen irgendwo in diesen Phasen der Akzeptanz fest und kommen nicht weiter. Und eine große Phase ist halt bei Diabetes Typ 1 die Phase der Depression, wo man im Prinzip einfach denkt, ich kann das nicht, ich will das nicht und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, weil es ist halt alles zu viel und ständig dieses Berechnen. Und spritzen und dann ist es eigentlich immer falsch und jeden Tag anders, weil der Körper halt ganz viele Prozesse auch noch hat, die man gar nicht kennt, die auch den Blutzucker beeinflussen. Das ist schon eine echte Herausforderung am Anfang. Genau. Und man steht halt irgendwie ganz alleine da. Man wird nach einer Woche aus der Klinik entlassen und dann soll man das halt machen. So. Und viele Frauen gerade, weil es oft an den Frauen dann doch auch hängen bleibt, in Anführungsstrichen, können auch gar nicht mehr arbeiten, weil ihre Kinder können ja auch nicht mehr betreut werden erstmal. Also es ist ganz schwierig, auch vom Sozialen her, das abzufangen. Und ich zum Beispiel habe meine Karriere auch komplett an Nagel gehängt und habe jetzt meine Selbstständigkeit in Richtung Diabetes einfach weiterentwickelt, weil sich das so angeboten hat, startend mit dem Buch und dem nächsten Buch, was nächstes Jahr erscheint, so quasi die Fortsetzung. Und das kann aber auch nicht jeder. Ne? Wie bildest du das ab, dass du plötzlich innerhalb von 5 Minuten bei deinem Kind sein musst, wenn irgendwas ist? Das können viele auch gar nicht, die angestellt sind, gar nicht abbilden. Und denen wird dann gekündigt oder die müssen auf Teilzeit runtergehen oder sowas, weil man einfach keine Betreuung hat für das Kind am Anfang gerade.
Da kann deine Tochter oder eure Tochter ja wirklich sich glücklich schätzen, dass du dich so zur Expertin mehr oder weniger ausgebildet hast. Super, dass es Menschen wie dich gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass eben viele, wie du auch schon sagst, total hilflos erstmal sind und alleingelassen werden. Wo finden die Leute denn Unterstützung, Hilfestellung? Gibt es da irgendwie eine Anlaufstelle, eine offizielle oder so? Oder also das, du bist ja da, glücklicherweise, aber du kannst ja nicht überall sein.
Es gibt viele Anlaufstellen. Der Bereich Selbsthilfe ist sehr groß bei Diabetes Typ 1, weil der Schmerz und das Leid auch sehr groß sind. Die Leute aber im Prinzip sehr offen drüber sprechen. Diabetes Typ 2 ist immer so ein Feld, so ein bisschen verheimlichen, weil die Stigmatisierung da auch so krass ist. Viele versuchen das zu verheimlichen. Und beim Diabetes Typ 1 ist es im Prinzip so, da gibt's halt dann den Club der Menschen mit Diabetes Typ 1 in Anführungsstrichen und die halten echt zusammen und die Gemeinschaft ist ganz stark. Und die ist zum einen stark in den sozialen Medien. Also Instagram ist eine ganz starke Plattform für Diabetes Typ 1, wo man sich halt auch unkompliziert und zum Teil auch so ein bisschen, wenn man anonym bleiben will, ein bisschen anonym auch austauschen kann. Und dann gibt es diabetes.de.org. Das ist so die größte Institution zum Thema Diabetes in Deutschland erstmal, die ganz viel Anlaufstellen haben. Es gibt die Diabetes Kids von dem Michael Bertsch. Das ist die größte Selbsthilfegruppe. Die findet man auch im Internet. Und da findet man dann auch immer Links, wo man weiterkommt. Also es gibt pro Bundesland Organisationen und Verbände. Es gibt den Diabetikerbund in allen möglichen Bundesländern. Und wenn man das googelt, Diabetes Typ 1, vielleicht zusammen mit der Stadt oder auch dann zusammen mit dem Bundesland, da kommt man dann wirklich schon weiter. Oft haben die Ärzte auch erste Anlaufstellen und Erfahrungen, weil die natürlich über die Kongresse auch immer wieder Informationen bekommen, auch wo ihre Patienten, ich sage das Wort Patient ungern, aber wo die Patienten dann hingeschickt werden können. Und man findet ganz viel Hilfe, aber man muss halt einmal selber die Fühler ausstrecken. Mhm. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe wirklich 2 Jahre gebraucht, um in die Akzeptanz zu kommen von dem Ganzen. Ich war ganz doll mit mir selbst beschäftigt und damit zu funktionieren für die Familie. Jetzt kam da auch noch Corona on top. Das hat jetzt auch nicht gerade geholfen, dass es mir gut ging so insgesamt. Und ich habe das erst nach 2 Jahren geschafft, mal nach außen zu gehen. Ganz viele Menschen hatten mir angeboten, Mensch, willst du reden? Brauchst du einen Rat? Und ich habe dann immer nur gedacht, die stellen mir die Frage, Maren, wie geht's dir? So am Anfang, so lapidar, so müsste ich ja eigentlich lapidar gut sagen. Und wenn ich dann sage, hey, hast du einen an der Waffe? Wir haben gerade Diabetes Typ 1 gekriegt, mein ganzes Leben funktioniert nicht mehr. Ich schlafe nicht mehr, ich muss nachts 4 bis 18 Mal zu meinem Kind. Ich funktioniere nur noch und du fragst mir, ob es mir gut geht. Also das und ich wusste allein gar nicht, wie ich so eine Konversation starten soll und habe mich deshalb extrem zurückgezogen. Jetzt hat sich seit unserer Diagnose die Technik ganz viel weiterentwickelt. Also das, was wir damals hatten, war unintelligent. Es war zwar eine Insulinpumpe, aber die hat nichts selber gemacht, hatte keinen Algorithmus. Das war damals halt die gerade auf dem Markt existierende Technik und die führte aber eben wirklich dazu, dass man nachts extrem aktiv war, weil man die ganze nächtliche Aktivität von der Bauchspeicheldrüse auch ausgleichen musste als Eltern. Und seit 2022 gibt es diese neue Technologie, die auch automatisch Insulin abgibt, also im Rahmen, so wie man sie programmiert. Und das führt dazu, dass für viele das Leben wesentlich einfacher wird seit letztem Jahr, weil die Pumpen schon mitdenken und einiges übernehmen, was man sonst händisch machen musste.
Mhm. Naja, kleiner Hoffnungsschimmer in diesem ganzen totalen Chaos, Gefühlschaos und Organisationschaos. Ja, aber super, dass ihr das einfach so gut den Weg miteinander gehen könnt. Das ist echt bewundernswert.
Was ich den Eltern mit Diabetes Typ 1 empfehle, ist, dass sie eben, also zum einen, dass man alles machen kann mit Diabetes Typ 1, dass das nicht bedeutet, dass die Kinder jetzt plötzlich ausgegrenzt werden. Das passiert nämlich leider oft, weil viele Leute unsicher sind. Und dass man eben trotzdem auch noch ein Leben hat, also dass man nicht nur funktioniert für diese Werte, sondern dass man auch trotzdem schaut, dass man schöne Zeit hat und auch eine entspannte Zeit hat, wo man immer schaut, ist jetzt der Wert wichtiger oder das, was ich eigentlich drumherum noch mache, weil es halt darum geht, trotzdem das Leben so zu leben, wie man das möchte und sich nicht nur darauf beschränkt, dass man jetzt Diabetes hat und sonst nichts mehr machen kann oder so.
Maren, jetzt haben wir ganz viel über Eltern gesprochen und wie die damit umgehen können, was man tun kann und so. Was ist denn mit den Kindern? Hast du vielleicht 1-2 Buchtipps für Kinder, um sich dem Thema nochmal anders anzunähern?
Ja, also da gibt's so ein bisschen Literatur. In meinem Literaturverzeichnis von meinem Buch steht's auch hinten drin. Da ist zum Beispiel das Buch, das heißt Marie, du schaffst das. Im Mabuse Verlag erschienen. Das kann man ganz gut vorlesen. Das ist so ein bisschen bilderbuchartig, ne? Dann gibt es ein Buch, das heißt Leben mit Diabetes Typ 1 im Kindergarten von Cecilia Lorenzo Fernandez. Das kann man Kindergartenkindern ganz gut vorlesen. Das haben wir zum Beispiel mitgenommen und dann haben die einfach so eine Sitzung mal gemacht im Kindergarten am Ende und da wurde das vorgelesen und auch am Anfang der Grundschulzeit wurde das schon vorgelesen. Also das Marie, du schaffst das Buch, haben die dann in der Klasse einfach mal vorgelesen. Dann gibt es noch eins, das heißt Geschichten aus dem Zuckersumpf, das ist im Eigenverlag erschienen von der Katja Konrad, die heißt heute Schaf. Ich weiß es nicht, ob sie im Augenblick noch unter Konrad geführt wird oder unter Schaf. Also das kann man zum Beispiel mal zu Rate ziehen, auch um den Kindern so ein bisschen was zu erklären. Das sind jetzt so drei Tipps, die ich zu dem Thema hätte.
Super.
Super.
Danke. Vielen Dank. Tipps für Erwachsene zum Nachlesen, außer dem Buch von Maren natürlich, schreiben wir euch auch noch in die Shownotes. Und liebe Maren, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und toi 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 für euren weiteren Weg, der mit Sicherheit auch nochmal anstrengend wird, wenn deine Tochter dann in die Pubertät kommt, zum Beispiel. Mhm. und ja, vielen Dank für die interessanten Einsichten.
Dank. Vor allen Dingen auch, dass du so offen und ehrlich darüber erzählst und geschrieben hast, ne? Also ich glaube, das hilft vielen, vielen Eltern, sich nochmal anders damit auseinanderzusetzen. Ne?
Ja, und auch mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen nachsichtiger mit sich selbst zu sein, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, dass man da sich auch erstmal wirklich auch sortieren muss und sich neu ausrichten muss und einen gemeinsamen guten Lebensweg finden muss. Also danke dir und bis bald.
Vielen Dank. Dankeschön, dass ich da sein durfte, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Und wenn jetzt hier irgendjemand meint, er müsse noch mehr wissen, ihr könnt mich über das Account Diabetesblümchen möglichst auf Instagram ganz gut anschreiben. Da antworte ich auch und kann euch dann vielleicht Tipps geben und weiterhelfen, wenn jetzt hier irgendjemand ist, der sagt, oh Mensch, da muss ich aber nochmal was klären. Oder da habe ich nochmal eine Frage, könnt ihr gerne auf mich zukommen.